Kolleginnen und Kollegen zu dieser Regierungspressekonferenz darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen, genauso wie die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den Regierungssprecher Stefan Cornelius. Bevor wir beginnen, möchte das BMUKN noch etwas sagen zum plötzlichen Tod des Staatssekretärs. Bitte schön.
Herzlichen Dank. Sie haben das sicherlich den verschiedenen Meldungen auch schon am Wochenende entnommen. Und das Bundesumweltministerium trauert um Carsten Träger, der am vergangenen Samstag plötzlich und unerwartet verstorben ist. Carsten Träger war seit Mai 2025 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesumweltminister Carsten Schneider und im ganzen Haus ein großartiger und überaus geschätzter Kollege. Er hat sich mit ganzer Kraft für die Umwelt und Natur eingesetzt. Und Bundesumweltminister Schneider hat sich dazu gestern bereits auf den sozialen Netzwerken geäußert. Es ist klar, die Nachricht hat uns alle tief erschüttert und Carsten Träger wird sehr fehlen. Und unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden vor allen Dingen auch bei seiner Familie. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Scharf. Dann jetzt die Überleitung zum Tagesgeschäft. Wir haben eine ganze Reihe an Themen. Und ich würde anfangen mit dem Themenkomplex Iran. Da hatten wir einige Fragen zu dem Thema Iran und Ragnar Rinke, bitte.
Ja, danke schön. Eine Frage an Herrn Cornelius. Nach dem Telefonat des Kanzlers mit dem US-Präsidenten hätte ich ganz gerne gewusst, wie Ihre Lageeinschätzung ist. Das Ultimatum, das Herr Trump gestellt hatte, läuft heute aus. Erwarten Sie, dass es danach eine Eskalation gibt oder hat der US-Präsident vielleicht Hinweise gegeben, dass er doch den Krieg jetzt bald beenden will?
Der Bundeskanzler hat ja in der Tat mit dem amerikanischen Präsidenten am Sonntagnachmittag telefoniert. Sie haben dann unter anderem über den Krieg in Iran gesprochen. Sie haben dort verabredet, den Kontakt eng aufrechtzuerhalten. Ich kann aus dem Gespräch, das vertraulich war, keine weiteren Details nennen. Zur allgemeinen Lageeinschätzung, die Sie ja interessiert. Die Forderung der Bundesregierung bleibt bestehen, dass wir mit unseren Partnern die bedingungslosen Einstellungen auch des iranischen Regimes, der Angriffe des Regimes fordern. Wir sehen auch mit Sorge die Eskalationsmöglichkeiten, die bestehen, die Sie genannt haben. Iran soll bitte alles unterlassen, was die zivile Schifffahrt in der Straße von Hormuz weiter bedroht und blockiert. Die Freiheit der Seeschifffahrt ist ein völkerrechtliches Grundprinzip, das auch im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen niedergelegt ist und das wir einzuhalten erwarten.
Darf ich noch einmal nachfragen? Ich hätte nach dem Ultimatum gefragt. Ist dieses Ultimatum Ihrer Meinung nach ernst gemeint? Weil wir bei Herrn Trump ja auch schon gesehen haben, dass einige Ankündigungen dann nicht nachvollzogen wurden. Also rechnen Sie damit, dass er nun eskaliert oder nicht?
Also wir haben die Äußerungen natürlich auch zur Kenntnis genommen, aber ich kann Ihnen keine Deutung geben, was das tatsächlich bedeutet.
Ich habe jetzt zu diesem Themenkomplex konkret schon Herrn Blank, Frau Küfner, Herrn Fechner, Frau Orde, Herrn Jung und Herrn Warwick und Herr Jessen jetzt auch. Ich würde das vielleicht gerne trennen von den wirtschaftlichen Folgen, dass wir das dann in der nächsten Runde machen. Dann bitte Herr Blank.
Die wirtschaftlichen Folgen jetzt? Oder?
Nein, jetzt sind wir noch.
Sehr gut, danke. Nachdem Herr Cornelius oder hilfsweise dann wahrscheinlich das Verteidigungsministerium, nachdem der Iran auch versucht hat, den US-Stützpunkt Diego Garcia anzugreifen mit Raketen, hat der Iran nach deutscher Erkenntnis die Kapazität, mit seinen Raketen auch Deutschland zu erreichen und ändert das die Sicherheitslage in unserem Land?
Ja, wir beobachten natürlich den Einsatz des iranischen Raketenarsenals sehr genau. Wir würden uns aber nicht beteiligen an Spekulationen über die Reichweite dieser Systeme.
Das ist ja gar keine Spekulation, sondern die Frage, ob es möglicherweise Vorbereitungen gibt, die auf die Sicherheitslage in Deutschland eingehen, nachdem sich eine Sicherheitslage in Deutschland verschoben oder verschärft haben könnte. Das ist ja eine ganz konkrete Frage. Ganz sehen Sie eine Verschärfung der Sicherheitslage?
Ganz konkret sind wir natürlich ständig im Austausch, auch die Sicherheitslage in Deutschland zu analysieren, zu beobachten. Sie wissen, dass gerade der Schutz vor Bedrohungen aus der Luft durch ballistische Raketen im Zuge der Umstrukturierung in der Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber nochmal, ich kann jetzt über einzelne Waffensysteme keine konkreten Bedrohungsanalysen teilen.
Dann Frau Küffner, bitte.
Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Telefonat mit Donald Trump. Trump hat ja auch mit Keir Starmer am Abend, hier bin ich, noch gesprochen. Und beide haben gemeinsam festgestellt, es gäbe eine, und ich zitiere fast wortgenau, eine Notwendigkeit, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, um die Stabilität der internationalen Energieversorgung sicherzustellen. War dies auch Thema in dem Gespräch und teilt der Bundeskanzler diese Einschätzung?
Der Bundeskanzler teilt die Einschätzung. Ich habe sie natürlich eben ja auch deswegen wiederholt. Die Straße von Hormuz ist das zentrale geografische Nadelöhr in der Region, das für unsere aller wirtschaftliche Stabilität von großer Bedeutung ist. Deswegen hat der Bundeskanzler natürlich auch darauf hingewiesen, dass die Straße von Hormuz und die freie Seeschifffahrt gewährleistet werden muss. Und sie wird momentan durch Iran eben nicht gewährleistet.
Dann noch eine Nachfrage. Mark Rutte hat ja auch am Wochenende gesagt, dass was Donald Trump mache, sei notwendig. Der Bundeskanzler hat gesagt, Deutschland wurde nicht konsultiert und er hätte abgeraten. Können Sie diesen Widerspruch ein bisschen auflösen? Gibt es da sehr unterschiedliche Einschätzungen, was jetzt im Augenblick das Gebot der Stunde ist?
Ich kenne die Äußerungen von Herrn Rutte nicht und ich würde sie auch nicht kommentieren.
Dann habe ich Herrn Fechner zu dem Thema.
Ja, vielen Dank, Fechner. Details auch zum Telefonat. Herr Cornelius, können Sie denn sagen, wie lange das Telefonat ging?
Eine gute halbe Stunde.
Gut, dann Frau am Orde. Moment, ja. Jetzt.
Herr Cornelius, mich würde interessieren, ob im Zuge der ganzen etwas veränderten Lage, die ja jetzt die Kollegen und Kolleginnen schon gefragt haben, an der Einschätzung der Bundesregierung, wie sie sich zu diesem Krieg verhält, sich etwas verändert hat. Es gibt ja zunehmend oder einige Stimmen aus der Unionsfraktion, die inzwischen sagen, mit dem ganz raushalten ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ist da was in Bewegung in den Überlegungen der Bundesregierung?
Die Haltung der Bundesregierung ist seit Wochen sehr konsistent. Wir haben immer gesagt, dass wir das Ziel teilen, dass von Iran ein großer Unruheherd, eine Destabilisierung und eine Gefahr für die Region, für die ganze Welt ausgeht, dass wir das Ziel also teilen, dass wir aber Fragen zum Weg haben. Und diese Fragen zum Weg haben sich über die Wochen deutlich erweitert und wurden konkretisiert. Und deswegen hat sich an der Haltung der Bundesregierung dazu nichts geändert.
Dann habe ich Herrn Jung.
Herr Kunde, ich habe es richtig verstanden, dass der Kanzler den US-Präsidenten nicht gebeten hat, den illegalen Angriffskrieg zu beenden.
Ich habe Ihnen gesagt, dass ich aus den Details des Telefonates, außer das, was wir kommuniziert haben, nichts weiter berichten kann. Es ist ein persönliches Gespräch gewesen zwischen den beiden und deswegen berichten wir daraus nicht.
Ja, es geht ja auch um Völkerrecht und Deutschland hat sich dem verpflichtet und illegale Angriffskriege wie wenn die Russen die Ukraine angreifen, da sind sie auch mal ganz klar. Und die Straße von Hormuz ist ja jetzt blockiert durch Iran, weil es diesen illegalen Angriffskrieg gibt.
Ja.
Das erkennen Sie an.
Das habe ich nicht gesagt. Sie haben einen langen Vorsatz gesagt und ich habe daraus die Frage nicht verstanden.
Naja, aber durch den Angriffskrieg der Amerikaner und Israelis ist die Straße von Hormuz jetzt zu. Dementsprechend wundere ich mich, dass Sie jetzt nur den Iran auffordern.
Herr Jung, ich kann Ihre Feststellung nicht kommentieren. Sie fragen nichts, Sie stellen Dinge fest. Und das ist ja eine Veranstaltung, wo wir Fragen beantworten und keine Feststellungen kommentieren.
Ja, warum hält sich die Bundesregierung nicht an ihre eigene...
Die dritte Frage oder die vierte, vielleicht können wir das mal erklären, wie lange das hier
geht. Also Moderation macht Frau Hamburger hier, Cornelius. Ich will wissen, warum die...
Ja, das müssen Sie wissen.
Warum die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die Deutschland hat, warum sie die nicht nachkommen.
Deutschland kommt seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach.
So, es wäre schön, wenn wir tatsächlich immer in einer Frage enden, weil es mir auch es nicht so einfach macht, wenn wir hier einen 1:1 Austausch haben, dazwischen zu gehen, außer Ihnen das Mikro abzudrehen, das mache ich auch nicht so gerne. Dann haben wir Herrn Warwick.
Herr Cornelius, Sie haben jetzt noch mal die Bedeutung der Freiheit der Seeschifffahrt betont. Jetzt haben die USA ein komplettes Seeembargo gegen Kuba verhängt und lassen keinerlei Öltanker, egal welcher Herkunft, durch, mit fatalen Auswirkungen auf die dortige humanitäre und wirtschaftliche Lage. Da würde mich interessieren, gilt denn die Seeschifffahrt auch und die Freiheit der Seeschifffahrt denn auch für Kuba? Und wenn ja, verurteilt die Bundesregierung denn auch diese Einschränkung der entsprechenden Seeschifffreiheit in diesem Falle?
Also ich glaube, wir haben gerade über das Thema Iran gesprochen. Das Thema Kuba und wie es sich damit verhält, haben wir sehr, sehr häufig hier schon angesprochen. Ich glaube, da gibt es keine neue Position. Was ich Ihnen mitteilen kann, ist, dass die Bundesregierung natürlich darauf achtet, wie sich die humanitäre Lage in Kuba entwickelt und dass wir zur Verfügung stehen würden, sollte es da Hilfsanfragen der kubanischen Regierung geben. Das ist nach meinem Wissen derzeit nicht der Fall.
Nochmal? Ja, Herr Cornelius, Sie hatten ja gesagt, unter anderem war Iran das Thema bei dem Telefonat. Hat denn der Kanzler auch proaktiv die humanitäre Lage in Kuba angesprochen, die durch die entsprechend schon genannte Embargo-Lage der USA leidet?
Wir haben in der Mitteilung gesagt, wozu der Kanzler sich verhalten hat, und bei dieser Aussage bleibe ich.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann Herr Jessen, bitte.
Herr Cornelius, NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat gestern noch einmal in verschiedenen Interviews mit US-Medien betont, ein Bündnis von 22 Staaten, vor allem NATO-Mitglieder, werde dafür sorgen können, dass die Straße von Hormuz wieder frei befahrbar sei. Gehört Deutschland zu diesen 22 Staaten?
Herr Jessen, wir haben zu diesem Thema auch schon oft gesprochen und die Bundesregierung ist bereit, nach Beendigung des Krieges einen Beitrag zur Stabilisierung in der Region zu leisten. Wie das genau sich gestalten wird, können wir heute noch nicht sagen.
Ja, diese Position ist mir bekannt. Genau deswegen frage ich eben, weil Rutte jetzt eben nochmal gesagt hat, und das klang nach einer aktiven Politik zur Öffnung der Straße von Hormuz. Da bleibt es dabei, Deutschland wird sich an aktiven Maßnahmen zur Öffnung, solange Kampfhandlungen andauern, nicht beteiligen. Ist das richtig?
Ich weiß nicht, wonach es für Sie klang. Ich habe Klangäußerungen nicht zu kommentieren. Ich kann Ihnen nur sagen, die Position der Bundesregierung ist so, wie ich sie gerade geschildert habe.
Dann bitte, Herr Kollege.
Ja, Kolmer, NTV. Herr Müller, eine Frage an Sie. Zum Thema ballistische Bedrohungen hat man ja extra das Arrow-System aus Israel angeschafft. Jetzt ist ja auch dort die ballistische Bedrohung hoch. Inwieweit ändert das die Einsatzfähigkeit des deutschen Systems, also Thema Abfangraketen und die Verfügbarkeit?
Wir hatten ja schon Anfang Januar hier umfassend über das Thema gesprochen. Damals ging es um den Kontext der russischen ballistischen Rakete. Das Arrow-System ist 24/7 in der Dauerbereitschaft. Also dafür wurde es ja auch angeschafft in einer Rekordzeit, ich erinnere nochmal, ist ungefähr in 2 Jahren, und soll im Verbund mit allen anderen Sensoren, Effektoren im Rahmen der NATO Integrated Air Missile Defense den Schutz auch gegen diese ballistischen Flugkörper sicherstellen. Nochmal zur Erinnerung, die Luftverteidigung in Deutschland ist ja nicht ein nationales, reines Gut, sondern es wird ja multinational über die NATO als Integrated Air Missile Defense sichergestellt. Dazu gehören natürlich auch viele andere Sensoren, Effektoren, die gegen das gesamte Spektrum der Bedrohung, also von Kurz- bis zu Langstrecken, ballistischen Langstreckenraketen gewappnet sind.
Aber jetzt mal zu der Frage, also die Abfangerraketen würden ja aus Israel kommen, das ist ein israelisches System, weil es dort auch im Dauereinsatz ist, hat sich irgendwas an der Einsatzfähigkeit dadurch verändert? Oder haben Sie Sorge, dass es sich könnte?
Nein.
Dann Herr Blank nochmal, bitte.
Verzichte hierzu.
Okay, alles klar. Dann habe ich Frau Lacerda.
Ja, vielen Dank, Herr Cornelius. Der Bundeskanzler hat auf seinem X-Account geschrieben und erzählt, dass er dann mit dem amerikanischen Präsident gesprochen hat, dass sie sich ausgetauscht haben und sie weiterhin im Austausch bleiben. Ist es nicht ein bisschen wenig aufgrund der Zuspitzung der Lage, insbesondere in Bezug auf die Geschlossenheit der Straßen von Hormuz und was das für die Versorgung weltweit für Auswirkungen hat? Und wie geht der Bundeskanzler mit der Unzuverlässigkeit, also Donald Trump ist bisher nicht aufgefallen, ist, weil er zuverlässig gewesen ist. Wie ordnet der Bundeskanzler ein, diese Angaben, die Stand Freitag eben gegeben worden sind, und wie zuverlässig sind die dann aus der Sicht der Bundesregierung?
Also auf die erste Frage ist die Antwort nein. Auf die vorgesetzte Position, das war nicht Instagram, sondern X. Und die Frage der Zuverlässigkeit ist eine Bewertungsfrage, die ich hier nicht treffe. Der Bundeskanzler verfolgt die Politik der amerikanischen Regierung. Er teilt dem amerikanischen Präsidenten die Position der deutschen Regierung mit und auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und insofern ist man dort in einem normalen politischen Austausch.
Dann habe ich noch mal Herrn Jung dazu und würde dann zu den wirtschaftlichen Folgen kommen, bitte.
Leider vielleicht gleich über. Herr Cornelius, gab es einen Austausch zu Angriffen auf iranische Kraftwerke?
Kann ich Ihnen nicht mitteilen, weil das Gespräch inhaltlich vertraulich war.
Nachfrage? Wie steht die Bundesregierung zu Angriffen auf iranischen Kraftwerken?
Ich kann noch keine Angriffe auf iranische Kraftwerke momentan sehen. Es gibt eine Androhung des amerikanischen Präsidenten, eine Fristsetzung, und die läuft gerade.
Dann gehen wir über zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs. Herr Rinke, bitte.
Danke. Frage ans Wirtschaftsministerium. Herr Wenzel, können Sie uns bitte sagen, weil Sie die Lage ja täglich prüfen, wie groß Sie jetzt die Gefahr einschätzen, dass es deutliche Schleifspuren in der deutschen Wirtschaft geben wird? Also Lieferketten scheinen ja jetzt nach und nach kaputt zu gehen, gerade die, die auf Öl- und Gasprodukten basieren. Können Sie uns da eine Einschätzung geben?
Ja, Sie haben schon richtig gesagt, wir bewerten diese Lage sehr genau und sehr, sehr eng, sind dazu täglich intern im Austausch, sind mit verschiedenen Wirtschaftsbranchen und den relevanten Akteuren dazu im Austausch. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Energieversorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet. Wir sind natürlich, wie wir das in den letzten Wochen hier auch schon geschildert haben, über die globalen Märkte von den Preiseffekten betroffen. Und wir haben auch immer klargemacht, je länger dieser Konflikt andauert, desto größer sind die Auswirkungen auf die konjunkturelle Erholung, die wir in diesem Jahr erwartet haben. Aber ich kann das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht prognostizieren oder konkretisieren in Zahlen.
Haben Sie denn, Entschuldigung, wenn ich nachfrage, haben Sie denn an bestimmten Sektoren, zum Beispiel Dünger wird ja beschrieben, mittlerweile auch Halbleiterproduktion, in bestimmten Sektoren schon Liefermängel festgestellt? Also nicht nur bei der Energieversorgung, sondern auch bei Gütern.
Wie gesagt, wir sind mit sämtlichen Wirtschaftsbranchen dazu im Austausch. Konkrete Lieferengpässe sind mir nicht bekannt.
Dann Herr Jung, bitte.
Wie lange ist die Versorgungslage noch gewährleistet?
Dazu möchte ich nicht spekulieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir keine Engpässe.
Ja, darum frage ich ja, Sie werden ja einen Stand haben, wie lange es zum jetzigen Zeitpunkt andauern könnte.
Wir beziehen keine.
Ja, damit wir nicht spekulieren. Ja.
Wir beziehen aus der Region weder LNG noch Öl, sondern sind LNG-mäßig hauptsächlich aus den USA, aber auch von anderen Partnern beliefert und beziehen Pipeline-Gas aus Norwegen. Insofern zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, dass es Bedrohungen der Versorgungssicherheit in Deutschland gäbe.
Herr Heimbach, bitte.
Ja, der IEA-Chef Birol sieht die größte Energiekrise seit Jahrzehnten gekommen. Teilt die Bundesregierung mit dieser Einschätzung? Und ab welchem Verlauf in der Krise denkt denn die Bundesregierung darüber nach, weitere Maßnahmen zu ergreifen, also um die Versorgung mit Öl und Gas sicherzustellen oder gegebenenfalls auch Preisspitzen abzufedern?
Diesen historischen Vergleich oder dieses Ranking verschiedener Krisen würde ich jetzt von dieser Stelle nicht machen wollen. Und wie gesagt, wir beobachten die Lage eng und wenn weitere Maßnahmen erforderlich sind, dann werden wir darüber entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nichts Konkretes weiteres über die aus der letzten Woche bekannten Maßnahmen anzukündigen.
Herr Jessen, bitte.
Herr Wenzel, wenn ich nicht falsch gehört habe, sagten Sie eben, Deutschland beziehe kein LNG aus der Region. Ist das richtig?
Das ist so, ja.
Bezieht Deutschland kein LNG aus Katar und gehört Katar nicht zur Region?
Nach meinem Kenntnisstand sind keine LNG-Lieferungen nach Deutschland von der Sperrung der Straße betroffen. Ich schaue noch mal mit der konkreten Frage mit Katar.
Ja.
Wenn es dazu konkret keine weiteren Fragen gibt, würde ich zu dem Thema dazu noch?
Das kann ich tatsächlich sofort beantworten. Ah, okay. Wir beziehen kein LNG aus Katar.
Danke.
Zu Iran Wirtschaft.
Ne? Ja, ja.
Ich wollte noch mal nachfragen bei Herrn Wenzel. Sie sagen, die Bundesregierung beobachtet das alles. Entwickeln Sie denn auch eine Strategie, wie Sie dann handeln irgendwann? Es gibt ja wohl diese Taskforce, die sich mit den Preisanstiegen beschäftigt. Tagt die? Hat die irgendein Ergebnis gezeitigt bisher?
Wie gesagt, das haben wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Woche auch schon klar gemacht. Das ist eine Taskforce, die ein enges Monitoring der Lage sicherstellen soll und natürlich dann darüber berät, wann werden welche Maßnahmen erforderlich. Aber da habe ich zum jetzigen Zeitpunkt, das sind dann interne Vorüberlegungen, nichts mehr zu teilen.
Also Nachfrage, Sie beobachten, Sie haben aber keine Maßnahmen in der Pipeline.
Sie kennen die Maßnahmen, die wir ergriffen haben im Kraftstoffbereich und zur Freigabe der Ölreserven. Weitere Maßnahmen habe ich nicht anzukündigen.
Dann habe ich dazu jetzt noch mal Herrn Rinke und würde dann das Thema wechseln.
Ja, kurze Nachfrage bei Herrn Cornelius. Wenn dieses Ultimatum jetzt auslaufen sollte und die Amerikaner tatsächlich im großen Maßstab jetzt Iran angreifen, ist da eigentlich vorgesehen, dass es so eine Art Krisensitzung der Bundesregierung gibt, immer mit Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, weil dann die Regierung höchstwahrscheinlich nachsteuern muss?
Das ist ja eine sehr hypothetische Frage, weil ich müsste jetzt über sehr marktrelevante Entwicklungen spekulieren, die ich auch nicht herbeispekulieren möchte. Deswegen sind es mir nach, dass ich mich dazu nicht äußere. Aber selbstverständlich wird die Bundesregierung das weiter sehr, sehr eng beobachten.
Dann gibt es eine Reihe an Fragen zum Thema Israel und dem deutschen Botschafter in Israel, Seibert. Es gibt auch noch andere Fragen zum Thema Israel. Ich würde das aber auch wieder trennen und deswegen mit Herrn Seibert anfangen. Frau Küfner, bitte. Ja. Keine Frage dazu. Gut, dann habe ich das falsch notiert. Dann habe ich Herrn Blank, bitte. Dann geht das Mikro einmal nach hinten.
Ja, Herr Giese, ans Auswärtige Amt. Nachdem der israelische Außenminister Gideon Saar Herrn Seibert scharf kritisiert hat, indem er ihm vorwirft, dass er Tote auf israelischer Seite durch iranische Angriffe nur dann verurteilen würde, wenn er gleichzeitig die Palästinenser erwähnt. Sehen Sie vom Auswärtigen Amt ein Fehlverhalten des deutschen Botschafters in Israel? Muss man da was korrigieren oder hat Herr Saar da nicht recht?
Die deutschen Botschaften, ich habe das natürlich zur Kenntnis genommen, das war ein Austausch, den es auf X gab. Die deutsch-israelischen Beziehungen stehen auf einem sehr, auf einer sehr breiten Basis, sind von großem gegenseitigem Vertrauen geprägt. Der deutsche Außenminister steht mit seinem israelischen Amtskollegen ständig im engsten Austausch. In einem Gespräch mit Außenminister Saar am gestrigen Abend hat Außenminister Wadefohl betont, dass Botschafter Seibert ein überzeugter Unterstützer des Staates Israels ist und dass Deutschland fest an der Seite Israels steht. Er äußerte seine tiefe Trauer und Anteilnahme angesichts der vielen Opfer in Israel durch iranischen Raketenbeschuss in den vergangenen Tagen. Gleichzeitig hat Außenminister Wadefohl in dem Gespräch die deutsche Position betont, dass es ein entschiedeneres Vorgehen gegen Siedlergewalt im Westjordanland brauche. Das war ja Teil sozusagen des Tweets, über den wir jetzt sprechen. Also insgesamt sprechen wir über einen Austausch, der auf X stattgefunden hat. Das will ich nochmal sagen. Nicht alle Gespräche sind idealerweise über X zu führen. Der Außenminister hat deswegen den israelischen Außenminister direkt angerufen und ich glaube, damit hat die Sache auch ein Bewenden.
Ich möchte trotzdem nachfragen, gibt es denn aus Seiten, also kann man das subsumieren, das, was Sie jetzt sagen, dass sich das Außenministerium in Deutschland hinter den Botschafter Seibert stellt?
Vollkommen. Und das habe ich auch nochmal, wie gesagt, nochmal betont, was der Außenminister mit seinem israelischen Amtskollegen besprochen hat. Und wie gesagt, er hat direkt mit ihm dazu telefoniert und damit ist die Sache auch ausgeräumt.
Dann habe ich dazu Frau Am Orde. Moment.
Ja, auch nur eine ganz kurze Nachfrage. Das heißt, Anlass für das Telefonat war dieser Austausch dieser Tweets? Das ist die eine Frage. Und die andere, hat der Außenminister auch sich irgendwie dazu positioniert, dass es ja auch, also wenn der israelische Außenminister schreibt, ist ja gut, wenn der Botschafter in Bälde wechselt, ist ja jetzt, kommt ja auch nicht alle Tage vor, in diesem Verhältnis zumindest, gab es dazu eine Einlassung.
Also ich habe gesagt, dass der Außenminister in einem sehr, sehr engen Verhältnis, ein sehr, sehr enges Verhältnis zu seinem israelischen Amtskollegen hat, dass die sehr häufig im Austausch stehen. Unter anderem haben sie gestern Abend telefoniert. Das Thema dieser Konversation auf X, wurde kurz da gestriffen. Das war ein Gespräch, was über eine halbe Stunde gedauert hat und da war das ein paar Minuten ein Thema. Darüber hinaus hat der Außenminister über alle Themen, die da jetzt gerade von Belang sind, gesprochen, also insbesondere Iran und die Sicherheitslage im Nahen Mittleren Osten sozusagen. Das war ein Randthema. Aber der Außenminister hat es zum Anlass genommen, diese X-Konversation, das auch noch mal direkt im Gespräch zu thematisieren.
Dann Herr Rinke.
Herr Gieser, auch nochmal nachgefragt, wenn das nur ein Randthema war, also er nicht deswegen mit seinem israelischen Kollegen gesprochen hat, frage ich mich schon, ob das eine angemessene Reaktion der Bundesregierung auf solche Angriffe ist. Ist ja, wenn das so ein enger Partner ist, Israel, sehr ungewöhnlich, dass der öffentlich und nicht nur er persönlich, sondern dann ja auch nochmal das Ministerium den deutschen Botschafter letztlich schwere Vorwürfe macht. Also warum hat das Auswärtige Amt eigentlich gestern nicht öffentlich reagiert?
Also ich habe das bereits schon mal geäußert. Ich glaube, vielleicht haben wir das alle schon mal erlebt, wie die Dynamik von Streitgesprächen auf X so ist. Das ist nicht das optimale Gesprächsformat, um Meinungsverschiedenheiten auszuräumen. Deswegen, wie gesagt, hat der Außenminister mit seinem Amtskollegen direkt gesprochen. Er hat dabei die deutsche Position nochmal bekräftigt, insbesondere auch nochmal angesprochen, dass es ein deutlich entschiedeneres Vorgehen gegen Siedlergewalt im Westjordanland braucht. Und es ist ganz klar, dass es auch die Aufgabe unseres Botschafters ist, Themen anzusprechen, bei denen wir Differenzen haben.
Dann Herr Jung, bitte.
Ja, im Westbank allgemein jetzt. Also ich meine,
die Westbank, dazu würde ich gleich kommen. Jetzt bleiben wir erstmal bei Herrn Seibert.
Darum geht es ja eigentlich jetzt die ganze Zeit. Ne? Darum hat sich Herr Seibert ja auch geäußert gehabt.
Genau, nur wir haben Fragen, die konkret jetzt den deutschen Botschafter betreffen. Und dann würden wir zu dem israelischen Vorgehen in der Westbank und auch im Libanon kommen. So, Herr Jessen dazu oder? Okay. So, bitte erstmal Lege, Moment, jetzt das Mikrofon mit.
Christoph Schult vom Spiegel. Herr Giese, Gegenstand der Auseinandersetzung auf X war ja das Thema Siedlergewalt. Und Herr Seibert äußert sich regelmäßig zu dem Thema. Findet der deutsche Außenminister, dass Herr Seibert sich zu häufig oder unangemessen über das Thema Siedlergewalt äußert?
Der Außenminister hat, das habe ich gerade schon gesagt, selbst dieses Thema im Gespräch mit seinem israelischen Counterpart angesprochen, hat das auch bei seinem letzten Besuch in Israel getan. Das ist ein Thema sozusagen, wo wir sehen, dass da Handlungsbedarf besteht, und das haben wir unterstrichen, und das macht auch Herr Seibert.
Dann habe ich dazu noch Herrn Jessen und dann wollen wir das Thema.
Ja, geht in eine ähnliche Richtung, Herr Giese. Botschafter repräsentieren ja ihr Herkunftsland und auch deren Regierung konkret. Hat Botschafter Seibert mit seinen Äußerungen, repräsentiert er damit in korrekter Weise die Position Deutschlands bzw. der Bundesregierung?
Ich glaube, das war Thema der Gesamtheit dessen, was wir hier Frage-Antwort schon ausgetauscht haben. Ich habe da jetzt gar nichts weiteres zu sagen.
Deswegen würde mir ein einfaches Ja zusammenfassend vielleicht reichen.
Ich habe betont, dass der Außenminister vollkommen hinter seinem Botschafter in Israel steht.
Dann gehen wir jetzt zum Vorgehen Israels im Westjordanland und im Libanon auch. Herr Jung, bitte.
Ja, Giese, gegebenenfalls Herr Cornelius, also Israelis sowie Palästinenser sprechen von Pogromen in der Westbank, die wir am Samstag und Sonntag verfolgen konnten, in mindestens 6 verschiedenen Orten in der Westbank. Terrorisieren dort israelische Siedler, die Palästinenser. Wie positioniert sich die Bundesregierung? Was fordern Sie genau von dem israelischen Militär?
Die Bundesregierung hat ja schon ihre Sorge über die Entwicklung in der Westbank deutlich gemacht. Sie hat die israelische Seite aufgerufen, sich dort an die völkerrechtlichen Bedingungen zu halten. Und das ist die Position, die wir intern vertreten, auch gegenüber Israel.
Nun ist es ja halt nicht nur mehr Siedlergewalt, sondern wie gesagt, es wird von Pogromen gesprochen. Können Sie noch mal erläutern, welche Verantwortung die IDF hat bei diesen?
Ich mache keine Schuld oder keine Verantwortungszuschreibung für die IDF. Dazu ist hier, glaube ich, auch nicht der Ort. Und ich werde auch keine Begrifflichkeiten verwenden, die juristisch noch nicht wirklich eindeutig sind. Das ist ihre Sache. Aber die Bundesregierung hat noch mal klar gemacht, dass sie das Vorgehen mit Sorge betrachtet und auch die Parteien zur Zurückhaltung anmahnt.
Dann habe ich Herrn Rinke auch
zum Thema. Ja, auch nochmal dazu. Herr Giese, das Auswärtige Amt hatte ja schon gesagt, vor 2 Wochen war das, glaube ich, dass man offen sei für neue EU-Sanktionen gegen gewalttätige Siedler. Ich hätte ganz gerne gewusst, was daraus geworden ist, weil diese Appelle und Mahnungen, die hat es ja jetzt wiederholt gegeben, ist ja offensichtlich, dass die israelische Regierung darauf nicht eingeht. Also gibt es konkrete Schritte zur Sanktion gegen Siedler oder möglicherweise die israelische Regierung?
Also das, was wir vor zwei Wochen hier schon besprochen hatten, vielleicht ist es ein bisschen länger her, aber das ist ein Thema, das uns schon seit längerer Zeit umtreibt. Deutschland würde das unterstützen, gewaltbereite, gewalttätige Siedler auch zu sanktionieren. Das ist eine Entscheidung, die in Brüssel getroffen wird. Sie kennen die Entscheidungsmodalitäten, die da in Brüssel zugrunde liegen. Es gibt da eine Blockade eines Mitgliedstaates, auch in dieser Sache wie in vielen anderen Dingen. Und deswegen kommen wir da nicht voran. Aber der Wunsch der Bundesregierung ist da sehr, sehr klar.
Dann
hat sich auch nicht verändert.
Dann habe ich Herrn Warwick zum Thema US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof. Herr Warwick, bitte.
Yep. Die US-Regierung hat 6 Richter und 3 Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag massiv sanktioniert wegen der Erlassung des Haftbefehls gegen den israelischen Premier Benjamin Netanyahu und weitere Mitglieder der israelischen Regierung. Den betroffenen Richtern und Staatsanwälten, darunter auch EU-Bürger wie der französische Richter Nicolas Guillot, wird das Leben durch die US-Sanktionen unmöglich gemacht. Konten werden geschlossen, Kreditkartennutzung und so ziemlich alle Online-Dienste sind nicht mehr möglich. Da würde mich interessieren, bewertet die Bundesregierung es denn als zulässig, dass die US-Amerikaner Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs dafür bestrafen, dass diese Gesetze anwenden, die Deutschland und die EU offiziell unterstützen, in einer Institution, die in einem EU-Land ansässig ist und deren Existenz die Bundesregierung bisher vehement verteidigt und auch umfangreich finanziert hat? Herr Giese im Zweifel?
Sie wissen, dass Deutschland einer der größten Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Das Funktionieren des Internationalen Strafgerichtshofs ist für uns von größter Bedeutung. Wir unterstützen den Gerichtshof auch darin, seine Arbeit zu tun. Was Sie angesprochen haben, sind souveräne Entscheidungen der Vereinigten Staaten, die wir für unangemessen halten. Das haben wir den Vereinigten Staaten auch mitgeteilt. Das sind aber keine Entscheidungen, die wir treffen. Wir müssen uns mit dieser Lage auseinandersetzen und versuchen dennoch, das Funktionieren des Strafgerichtshofs sicherzustellen.
Nachfrage?
Ja, jetzt hat Präsident Macron bzw. die französische Regierung bereits 7 Schreiben an die US-Administration gesandt und um Aufhebung dieser Sanktionen gebeten. Die wurden alle entweder ignoriert oder als das machen wir nicht beantwortet. Da würde mich interessieren, wieso hat denn die Bundesregierung bisher in den letzten 6 Monaten es zumindest nicht öffentlich für nötig erhalten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Washington weiterhin das Leben von Richtern und Staatsanwälten auf europäischem Boden zerstört oder zumindest massiv einschränkt? Hat sich mir aus Ihrer ersten Antwort nicht ganz erschlossen.
Dann sind wir jetzt vielleicht wieder bei so einer Metadiskussion, die wir vorhin schon geführt haben, über die Frage, was man am besten öffentlich und vielleicht am besten im direkten Gespräch bespricht. Insofern würde ich darauf verweisen, was ich vorhin in einer allgemeinen Form bei dem anderen Thema gesagt habe. Manche Sachen bespricht man besser direkt und nicht medial.
Dann habe ich Frau Fleischmann zum Thema Rüstungsexporte.
Laura Fleischmann von Euronews. Und zwar es ist ja so, dass die Schweiz jetzt entschieden hat, neue Entscheide für Rüstungsexporte an die USA zu stoppen. Deutschland exportiert ja auch Teile für Waffen und für Fahrzeuge an die USA. Gibt es da auch mögliche Überlegungen in Deutschland, das ebenfalls zu stoppen?
Vielleicht Herr Cornelius? Gegen die Frage? Ja. Bitte? Können Herr
Cornelius? Nein, diese Überlegung gibt es nicht.
Okay, dann habe ich eine Reihe an Fragen zum Thema afghanische Botschaft. Da macht den Anfang Herr Blank.
Ja, die ARD berichtet, dass bei der afghanischen Botschaft in Berlin ein Geschäftsträger eingesetzt worden sei, ohne das Wissen des Auswärtigen Amtes, der den Taliban angehöre. Ist Ihnen dieser Vorgang bekannt und würde ein solcher Geschäftsträger dann das Agreement der Bundesregierung bekommen oder braucht ein Geschäftsträger überhaupt eine Zulassung durch die Bundesregierung? Das ist mir nicht bekannt. Ich dachte nur der Botschafter.
Vielleicht würde ich da mal einsteigen mit unter 3 gerne.
Okay, dann würde ich die Kameras bitten.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Halten, bitteschön, Herr Giese, dann oder eins.
Genau. Herr Blank, die Berichte, auf die Sie Bezug nehmen, die habe ich zur Kenntnis genommen. Diese Berichte entsprechen nicht den rechtlichen Tatsachen. Die afghanische Botschaft in Berlin wird von einer Person geleitet, die vor der Machtübernahme durch die Taliban in Deutschland akkreditiert wurde. Dem Auswärtigen Amt wurden keine personellen Änderungen notifiziert, auf die wird es allerdings ankommen. Sie können sich sicher sein, dass wir mit der afghanischen Botschaft in Berlin in regelmäßigem Austausch sind, auch zur personellen Situation und zur Frage der Leitung. Um das nochmal hier einzuordnen, damit eine Person den Titel Botschafter etwa tragen kann, müsste der Entsendestaat ein sogenanntes Agrément beantragen und der Empfangsstaat müsste dem zustimmen. Beides ist in diesem Fall nicht geschehen. Wir werden die Berichterstattung allerdings zum Anlass nehmen, noch einmal auch mit den de facto Behörden zu kommunizieren und noch mal darauf hinzuweisen, wie die Rechtslage ist und dass die Rechtslage auch so bleiben wird, wie sie sich derzeit darstellt.
Nachfrage dann bitte. Dazu eine Nachfrage wäre, weil es sich möglicherweise um den Geschäftsträger, also den aktuell ausübenden obersten Menschen, der Botschaft in Deutschland handelt, ist für einen Geschäftsträger auch die Zustimmung der deutschen Bundesregierung zuständig, wenn der sich ändert?
Über über eine Änderung, das ist dann sozusagen eine funktionale Leitung dieser Behörde, über eine solche Änderung müsste das Auswärtige Amt notifiziert werden. Eine solche Notifizierung ist nicht geschehen.
Dann habe ich zu diesem Thema noch Herrn Sambale und Herrn Rinke. Herr Sambale winkt schon. Herr Rinke auch, Herr Jung, bitte.
Ja, ich verstehe nicht ganz, also dass Sie wurden bisher nicht über die Änderung, personelle Änderung informiert, aber die könnte jetzt ja anstehen. Können Sie da widersprechen? Können Sie das ablehnen?
Wir haben die Position der Bundesregierung habe ich sehr, sehr deutlich gemacht. Die Botschaft in Berlin wird von einer Person geleitet, die vor der Machtübernahme durch die Taliban schon akkreditiert worden ist. Das ist das Verständnis und die Arbeitsgrundlage, wenn Sie mir diesen untechnischen Begriff erlauben, auf der die afghanische Botschaft hier in Berlin agiert. Das hat die Bundesregierung sehr, sehr deutlich gemacht. Gleichzeitig vielleicht der Hinweis, um das Bild zu komplettieren, hat die Bundesregierung natürlich ein großes Anliegen, nämlich, dass es auch einen regulären Konsular-, Visums- und Passverkehr mit Afghanistan gibt, um die Ausreise von ausreisepflichtigen Personen zu ermöglichen. Insofern, es ist auch für uns entscheidend, dass da Personen wirken, die Pässe ausstellen, beispielsweise, die in Afghanistan auch anerkannt werden.
Ja, aber das war jetzt nicht die Frage. Es könnte jetzt ja bevorstehen, dass die Taliban anzeigen, hier, wir haben neuen Geschäftsträger. Das ist unser Mann, über den wir jetzt gerade reden. Was passiert dann? Können Sie das ablehnen? Können Sie das verweigern?
Es gibt da Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann.
Welche?
Ich würde es dabei bewenden lassen, was die Geschäftsgrundlage unserer Zusammenarbeit ist, habe ich Ihnen gerade erläutert.
Dann habe ich mit dem Thema Netzpaket und das andere ist Frau Lindner. Ist es richtig? Ich sehe das schlechtes Mikro?
Jetzt ist es. Ja, genau, jetzt passt es. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium dazu. Mich würde noch mal interessieren, wie genau dieser Kosteneinsparungsmechanismus bei den Redispatch-Kosten nach dem neuen Netzpaket funktionieren soll. Vielleicht könnten Sie das noch mal erläutern und auch noch mal erläutern, wie Sie auf die geplanten -20% der Ausgaben grundsätzlich mit dem neuen Netzpaket kommen wollen.
Da geraten jetzt, glaube ich, gerade ein paar Sachen durcheinander, was ich noch mal sagen kann, was wir hier in den vergangenen Wochen auch schon gesagt haben, ist, wir arbeiten an verschiedenen Änderungen im Energierecht, die aus verschiedenen Gründen erforderlich sind. Einer dieser Gründe ist tatsächlich die Einsparung von Kosten oder die Steigerung der Kosteneffizienz des Systems insgesamt. Und ein Instrument, das wir dafür ins Auge fassen, ist der sogenannte Redispatch-Vorbehalt, bei dem ein marktwirtschaftlicher Anreiz dafür geschaffen wird, dass neue erneuerbare Energienanlagen in solchen Gebieten errichtet werden, in denen das Netz den erzeugten Strom auch aufnehmen kann. Denn anderenfalls, das ist die derzeitige Rechtslage, werden diese Anlagen errichtet, können dann den erzeugten Strom nicht einspeisen und werden dafür entschädigt auf Kosten des Haushalts und des Steuerzahlers. Daher kommt dann eine Einsparung oder erhöht sich die Kosteneffizienz. Und daneben, und ich glaube, darauf nehmen Sie mit der zweiten Frage Bezug, arbeiten wir auch an Anpassung des Erneuerbaren Energiengesetzes, um den Förderrechtsrahmen dort anzupassen. Dazu habe ich mich, glaube ich, vor 2 Wochen hier ausführlich geäußert, welche verschiedenen Instrumente da diskutiert werden. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir in der internen Erstellung des Gesetzentwurfs. Jetzt sind wir in der Regierungsabstimmung. Insofern bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt zu konkreten Zahlen und Instrumenten mich noch nicht weiter äußern würde, sondern das geschieht dann wie üblich im Rahmen der Länder- und Verbändeanhörung.
Nachfrage? Ja, ich habe noch eine Nachfrage zum Thema Redispatch-Kosten. Es war jetzt von 3 Milliarden Euro die Rede. Können Sie diese Zahl A bestätigen und B noch mal beschreiben, wie die zusammengesetzt sind und wo genau dann dieser Sparmechanismus eigentlich wirken soll und wie viel die Redispatch-Kosten dann runtergehen sollen?
In der Tat, im letzten Jahr lagen die Redispatch-Kosten bei 3 Milliarden Euro. Das sind die Kosten, die einmal dafür erforderlich sind, um erneuerbare Energienanlagen zu entschädigen dafür, dass sie nicht einspeisen können ins Netz. Und auf der anderen Seite des Netzengpasses müssen dann fossile Kraftwerke, Gaskraftwerke hochgefahren werden. Und auch das muss entlohnt werden. Die genaue Zusammensetzung und die Zahlen auch der Vorjahre können Sie der Website netztransparenz.de, die von den Übertragungsnetzbetreibern betrieben wird, entnehmen. Da habe ich jetzt genauer nichts vorliegen. Und wie gesagt, indem wir Anlagen dazu bringen, sich dort zu errichten oder dort errichtet zu werden, wo das Netz den Strom abnehmen kann, sinkt der Redispatch-Bedarf. Es müssen weniger Anlagen abgeregelt und weniger andere Anlagen hochgefahren werden und das senkt die Kosten.
Ich würde mal einen kurzen Überblick geben über die Themen angesichts der Zeit. Wir haben noch Fragen zum Forschungsministerium, zur Reformagenda, zum Aktienpaket der Bundesminister, zu Herrn Weimar, zu Rammstein, zum Gesetzentwurf Digitale Gewalt, zu Ungarn. Und dann habe ich noch 3 neue Themenanmeldungen. Also wenn sich alle versuchen, möglichst knapp zu halten, dann glaube ich, werden wir alle ganz glücklich. Frau Lacerda, bitte zum Forschungsministerium.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht warten Sie kurz, bis einmal die Plätze gewechselt sind. Dann ist es hier so.
Ja, es geht um das Vorhaben der Ministerin, die Fördergelder zu streichen von verschiedenen Einrichtungen, die bisher sehr gute Arbeit geleistet haben. Der Spiegel hat darüber berichtet, dass Frau Plien eben halt den Fokus...
Dann ist das das falsche Ministerium. Sie meinen das Familienministerium.
Das was Ministerium?
Sie meinen nicht das Forschungsministerium, Sie meinen das Bildungs- und Familienministerium.
Entschuldigung,
ja,
dann müssen wir nochmal wechseln. Entschuldigung. Ja, nochmal, die Ministerin hat der Spiegel hat darüber berichtet, dass die Ministerin die Mittel eben kürzen möchte und darunter sind die Amadeo-Antonio-Stiftung, das ist sogar der Zentralrat der Juden und das Kollektiv Korrektiv. Wie lässt sich dieses Vorhaben der Ministerin mit einem Zeitgeist, der von nachweislich geprägten ist, von Zunahme von Antisemitismus und von rechter Gewalt, wo die dann die rechten Strömer für sich das Narrativ eben halt beanspruchen. Also in dem Artikel hieß es ja auch, dass Menschen, die gegen rechte Gewalt kämpfen, dazu gehört auch die Antonio Amadeo Stiftung, sich alleine gelassen fühlen. Wie passt dann dieses Vorhaben der Ministerin mit dem Zeitgeist, die ich jetzt hier aufgelistet habe?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt zu einzelnen Projekten hier keine Stellung nehme. Sie hatten ja jetzt gerade welche exemplarisch genannt. Grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass die Ministerin ja angekündigt hat, dass wir die Förderrichtlinie überarbeiten. Das tun wir jetzt. Das hat sie auch im Spiegel und auch in der Welt gesagt. Ich verweise Sie auch gern auch nochmal ausführlich auf den Weltartikel, in dem noch viel mehr Details genannt worden sind. Und alle Projekte haben die Möglichkeit, sich für 2027 gemäß der neuen Förderrichtlinie zu bewerben. Insoweit sehe ich keinen Dissens zu der Fragestellung, ob die Überarbeitung des Projekts Demokratie leben nicht in dem Zeitgeist des Themas Antisemitismus zu sehen ist. Im Gegenteil, die Ministerin betont intensivst, dass es auch um Projekte geht, die sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen.
Aber wenn der Zentralrat der Juden sich bestürzt darüber äußert, dass die Ministerin das vorhat, wie begegnet die Ministerin dann diesen Vorwurf von so einer wichtigen Stelle dann?
Ich habe es Ihnen gerade versucht zu erklären. Wir überarbeiten das Programm und wie ich gerade auch ausgeführt habe, besteht die Möglichkeit, sich neu zu bewerben.
Herr Lehning. Entschuldigung, einen noch, bitte. Herr Lehning.
Tom Lehning, ARD Hauptstadtstudio. Noch mal eine Nachfrage dazu. Mit welchen Methoden? Also die Ministerin hat ja angekündigt, dass noch mal alles überprüft werden sollte. Und wer hat mit welchen Methoden die einzelnen Projekte überprüft?
Wir sind dabei. Wie Sie sicherlich der Berichterstattung entnommen haben, ist es bisher nicht so gewesen, dass wir alle Erkenntnisse im Rahmen des Demokratie-Leben-Projektes hatten. Da arbeiten wir jetzt dran, um uns auch ein Bild zu verschaffen. Wir arbeiten an einer Evaluation, die uns zeigt, wie wirksam dieses Gesetz ist. Und da sind wir jetzt dran.
Nur noch mal die Nachfrage. Also wer und mit welchen Methoden war die Frage? Also wer es überprüft?
Wir überprüfen das im Haus.
Herr Jung.
Registrieren Sie den Jubel von rechtsextremistischer und faschistischer Seite über diese Entscheidung?
Ich habe Ihre Frage akustisch nicht verstanden. Können Sie die bitte nochmal
registriert die Ministerin und Ihr Ministerium den Jubel von Rechtsextremisten und Faschisten auf diese Entscheidung?
Wir nehmen jede Form der Berichterstattung zur Kenntnis. Sie werden verstehen, dass ich das jetzt hier an dieser Stelle nicht kommentieren werde.
Ich habe ja nicht über die Berichterstattung, sondern über die politischen Reaktionen von rechtsextremistischer Seite gesprochen.
Die entnehmen wir ja der Berichterstattung.
Die nochmal den Aufruf immer mit einer Frage bitte zu verbinden. Frau Lasserre, bitte nochmal.
Ja, Frau Teichmann, Sie haben doch immer wieder geäußert, die Projekte werden überarbeitet, das Konzept wird überarbeitet. Können Sie substanzieren, was diese Überarbeitung dann bedeutet?
Wir verändern die Förderungsrichtlinie, da sind dann die Kriterien drin, unter welchen Bedingungen sich Projekte bewerben können. Die stehen dann den Projekten offen und wir überprüfen dann anhand dieser Förderrichtlinie, wer förderungsbedürftig ist oder nicht.
Dann gehen wir zum Thema Reformagenda, Reformpaket. Herr Fechner, bitte.
Genau, dazu die Frage an Herrn Cornelius. Können Sie jetzt, wo die ersten Landtagswahlen vorbei sind, vielleicht mal skizzieren, wie der Zeitplan für die von der Bundesregierung angekündigten Reformen aussieht? Wann ist mit den ersten Beschlüssen zu rechnen und was soll priorisiert werden?
Sie wissen, dass die Bundesregierung eine Reihe von Reformprogrammen und Überprüfungsprogrammen momentan gesetzt hat. Die wichtigste und jetzt größte Maßnahme, die in der nächsten Woche bereits das Licht der Welt erblicken wird, sind die Vorschläge der Kommission zur Reform des Gesundheitssystems und der Pflege. Das ist das Programm, was jetzt am nächsten kommt. Wir werden bis Sommer den Bericht der Rentenkommission haben, die Bundesregierung hat. Sie wissen außerdem, dass die Haushaltsaufstellung momentan läuft und im Zusammenhang mit dem Haushalt 27 sich natürlich Fragen der Finanzierbarkeit bzw. auch der mittelfristigen Finanzplanung stellen. Auf all diese Fragen wird die Bundesregierung Antworten geben.
Sie sprachen ja gerade schon auch die Rentenkommission an, die ihre Ergebnisse im Sommer vorlegen möchte. Erwägt denn die Bundesregierung dennoch schon einige Beschlüsse in der Sache vorzuziehen und den Ergebnissen damit ein Stück weit vorzugreifen?
Ich glaube, dass die Verabredung der Bundesregierung ist, dass man die Kommissionsberichte abwartet. Es war ja auch so mit dem Sozialstaatskommissionsbericht und dass wir dann anschließend im Lichte der Kommissionsberichte auch Entscheidungen treffen.
Lenig.
Auch noch mal eine Frage an Herrn Cornelius. Der Kanzler hatte ein Kürzungspaket versprochen. Was wird dieses Kürzungspaket ausmachen und vor allem welche Ressorts sind noch mit daran beteiligt? Es hieß, nach der Wahl könne man sich vor allem mit dem Finanzminister treffen.
Ich vermute, Sie spielen auf das normale Haushaltsaufstellungsverfahren an. das momentan ja läuft und in dessen Umfeld natürlich über Kürzungen gesprochen werden muss, weil der Haushalt 27 und die Finanzplanung das erfordern.
Dann kommen wir zum Gesetzentwurf zu digitaler Gewalt. Dazu habe ich Frau Amorde.
Ja, ich wüsste gerne, wie der Zeitplan ist für diesen Gesetzentwurf, den Frau Hubicher in der vergangenen Woche angekündigt hat.
Ja, ein Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt soll sehr bald, noch in dieser Woche, in die regierungsinterne Abstimmung gegeben werden und im Anschluss zeitnah veröffentlicht werden. Wann dann so ein Gesetz in Kraft treten kann, das hängt natürlich vom parlamentarischen Verfahren ab und dem können wir nicht vorgreifen.
Ich habe dazu auch Herrn Blank noch. Ist das noch nicht mehr? Okay, Herr Jung.
Herr Cornelius, wie hat denn der Kanzler auf den Fall Ulmen und Fernandes reagiert?
Der Kanzler hat ja auch Freitag sich über den Regierungssprecher hier geäußert. Er hat auch diese Berichte mit Entsetzen zur Kenntnis genommen und sich hinter die Initiative der Justizministerin gestellt.
Hat er oder Mitglieder der Bundesregierung an den Demonstrationen in den letzten Tagen teilgenommen?
Meines Wissens hat niemand der Bundesregierung teilgenommen.
Vielleicht darf ich da auch ergänzen, die Demonstrationen richten sich ja gerade daran, dass man das Recht ändert. Wenn die Justizministerin für Rechtsänderungen demonstriert, dann ist es, wäre das aus unserer Sicht vielleicht nicht das naheliegende Rollenverständnis, sondern sie will ja das Recht ändern und nicht dafür demonstrieren, sondern konkret was tun.
Dann habe ich Frau Fleischmann zum Thema Rammstein.
Offenbar, Herr Cornelius, offenbar wird die Rammstein Airbase genutzt, um zwischenzuschalten für die Drohnensteuerung im Iran durch die USA. Gibt es Überlegungen, möglicherweise die Airbase zu schließen oder sich in irgendeiner Form dazu zu verhalten, zu sagen, dass es unterlassen werden muss?
Zu Rammstein haben wir in den letzten Tagen hier sehr viel gesagt. Es gibt auch eine Rechtslage, die ausführlich kommentiert ist, auch zu den von Ihnen dargestellten Sachverhalten. Insofern ist die Antwort nein.
Das lässt sich auch im Protokoll nochmal ganz gut auf der Seite der Bundespressekonferenz, glaube ich, noch vollziehen, mit Stichwortsuche. Herr Rinke zum Thema Ungarn.
Ja, eine Frage an Herrn Cornelius und Herrn Gieser. Es hat schwere Vorwürfe gegeben an den ungarischen Außenminister in einem Washington Post-Artikel, dass er direkt von EU-Gipfeln die russische Regierung informiert über die Beratung. Er hat das zurückgewiesen, aber es hat sich zu einem großen Streit mittlerweile auch zwischen Polen und Ungarn entwickelt. Und Herr Tusk hat gesagt, er würde auf EU-Räten sowieso nicht mehr offen reden. Es sei doch klar, dass die Sachen weitergemeldet würden. Deswegen die Frage, ob sich der Außenminister und der Bundeskanzler auf den EU-Räten mittlerweile auch so verhalten, weil sie den Verdacht haben, dass vertrauliche Informationen nach Russland weitergegeben würden.
Wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Der Bundeskanzler hat sich während des Europäischen Rates oder anschließend ausführlich zum Thema loyale Zusammenarbeit geäußert. Das Grundprinzip der Zusammenarbeit im Europäischen Rat unter den Regierungschefs und den Staatschefs, die Erwartungen an den ungarischen Ministerpräsidenten sind in dieser Hinsicht eindeutig. Und der Bundeskanzler wird aber auch im Europäischen Rat offen seine Meinung sagen, gerade auch in diesem Thema, damit der ungarische Ministerpräsident auch die Erwartungshaltung Deutschlands kennt.
Und der Außenminister?
Ich kann das alles nur unterstreichen. Vielleicht nochmal einordnen, die Vorwürfe, die da aufgestellt werden, sind sehr, sehr schwerwiegend. Die Beratung im Kreise der EU, auch in dem Fall der EU-Außenminister, sind vertraulich und beruhen auf den Prinzipien, auf denen sich die Union gründet. Diese Grundsätze sind nicht verhandelbar. Eine Verletzung dieser Grundsätze werden wir auch nicht hinnehmen. Dazu gehört im Besonderen der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit. Es ist jetzt an der ungarischen Regierung, sich dazu zu verhalten. Ganz klar ist dabei, kein Mitgliedstaat darf die Grundsätze der EU, darf den Grundsätzen der EU zuwiderhandeln. Der Außenminister, der ungarische Außenminister hat sich ja jetzt bereits auf X dazu geäußert. Ich will hier ganz klar sagen, dass die Vorwürfe, die, wie sie jetzt im Raum stehen, sich mit Sicherheit nicht mit einem X-Post aus der Welt schaffen lassen.
Dann
darf ich noch einmal kurz nachfragen, was das bedeutet? Also kein Mitgliedstaat darf gegen diese Regeln verstoßen. Was passiert, wenn Sie doch dagegen verstoßen?
Wenn man das tut, dann gibt es auch Instrumentarien in den EU-Verträgen, das zu sanktionieren.
Dann habe ich zu diesem Thema noch Herrn Jung und Herrn Jessen und dann habe ich Herrn Warwick noch mit einem neuen Thema und als neue Themen auch Herrn Jessen, Herrn Blank und Herrn Jung auf der Liste stehen und dann würde ich die Frageliste auch schließen in Anbetracht der Zeit. So, Herr Jung, bitte.
Das Thema hatte ich vorhin auch angemeldet, darum hat sich
das,
das erledigt. Dann vielleicht auch nochmal eine politische Frage, Herr Cornelius. Neben dem US-Präsidenten, dem russischen Präsidenten, hat sich jetzt auch der israelische Regierungschef hinter Herrn Orban gestellt. Tut dies Herr Merz jetzt vielleicht auch?
In welcher Angelegenheit?
Naja, bei der Parlamentswahl in Ungarn, Herr Orban, seine Partei droht der Machtverlust. Ist ja jetzt interessant, was da jetzt für Allianzen geschmiedet werden, US-Präsident, ja, russischer Präsident, Israel. Wie bewertet das die Bundesregierung?
Die Bundesregierung ist dem Demokratieprinzip verpflichtet, auch dem Demokratieprinzip in anderen Ländern. Deswegen mischen wir uns in Wahlen anderer Länder nicht ein.
Wundert Sie denn die Einmischung des israelischen Regierungschefs, des russischen Präsidenten und des amerikanischen Präsidenten?
Ich kommentiere Einlassungen anderer Regierungschefs nicht.
Herr Jessen.
Herr Cornelius, Herr Giese, hat die Bundesregierung eigene Anhaltspunkte dafür, dass die ungarische Regierung die von Ihnen als Prinzip benannte Loyalität und Vertraulichkeit der EU-Beratungen nicht einhält?
Ja, das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit hat Ungarn verletzt, dadurch, dass es die Freigabe der Mittel für die Ukraine blockiert. Das ist der Anlass der Kritik, die der Bundeskanzler auch öffentlich geäußert hat. Und an dieser Kritik halten wir fest.
Meine Frage bezog sich ja jetzt auf das, was eben diskutiert wurde, nämlich die Weitergabe auch vertraulicher Gesprächsinhalte von Ungarn an Moskau. Haben Sie in Bezug darauf Erkenntnisse?
Ich habe dazu keine eigenen Erkenntnisse, nein.
Herr Giese?
Kann ich Ihnen nichts mitteilen?
Herr Jessen, war das auch Ihr Thema, das Sie noch angemeldet hatten?
Nein.
Okay, dann habe ich Herrn Blank mit einem neuen Thema.
Ja, eine Frage ans Umweltministerium im Zusammenhang mit Public Viewing, also vermeintlich ein etwas leichteres Thema, aber dann doch nicht. Wird diese Woche möglicherweise im Kabinett noch der von Ihnen angekündigte Verordnungsentwurf zum Public Viewing bei der Fußball-WM eingebracht werden im Kabinett oder wird das erst später eine Rolle spielen?
Also was ich dazu sagen kann, ist, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass wir das, so wie wir das geplant haben, einbringen werden. Und dann gucken wir, dass es am Mittwoch im Kabinent ist. Das werden wir dann sehen.
Also den Entwurf gibt es schon?
Was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, der Entwurf ist wie in den vergangenen Jahren auch nur um wenige Datenpunkte geändert. Also im Grundlegenden, den Entwurf gibt es.
Können Sie uns verraten, in welchen wenigen Punkten der Entwurf verändert worden ist?
Das sind Anpassungen, ganz konkret kann ich es jetzt an der Stelle nicht, aber das, was den Lärmschutz grundsätzlich betrifft, ist ja sozusagen gesetzt und an der Stelle nichts Neues.
Dann habe ich noch Herrn Warwick.
Ich hatte vergangene Woche alle hier vertretenen Häuser, deren Minister im Nationalen Sicherheitsrat sitzen, gefragt, ob diese Aktien von Rheinmetall oder anderen Rüstungskonzernen besitzen. Die Antwort war durchgängig, dies sei den Sprecher nicht bekannt. Jetzt gehe ich davon aus, dass eine Woche ausreichend war, damit die jeweiligen Häuser die Fragen intern inzwischen geklärt haben und heute konkret Auskunft darüber geben können, ob und in welchem Umfang der Kanzler und die betreffenden Minister Beteiligung an Rüstungsunternehmen haben. Herr Cornelius, wenn Sie da den ersten Aufschlag machen und dann...
Aber ich mache den Aufschlag gerne für alle Sprecher. Ich würde Sie bitten, die Frage schriftlich einzureichen. Wir machen das im Umlaufverfahren, dann kriegen Sie eine Antwort. Aber ich würde vorschlagen, dass wir hier diese Gelegenheit nicht nutzen, um Reihenabfragen zu machen.
Dann, wenn Sie das alle nachreichen können, dann geben wir das an alle raus. Nachfrage dann bitte.
Trotzdem noch eine Nachfrage. Transparenz gilt ja als ein der Grundpfeiler demokratischer Gesellschaften. Da würde mich, Herr Cornelius, interessieren, wie denn derzeit sichergestellt wird, dass die Bundesminister im Nationalen Sicherheitsrat ihr Spezialwissen nicht für Insiderhandel mit Rüstungsaktien nutzen, angesichts der Tatsache, dass die Offenlegungspflicht, wie wir auch schon letzte Woche das geklärt hatten, erst ab einer 5%-Beteiligung greift. Das wäre im Fall von Rheinmetall ein Gegenwert von rund 3,5 Milliarden Euro. Das heißt, Kanzler wie auch Minister könnten ganz legal in Millionenhöhe Aktiengeschäfte betreiben, ohne dass sie dies anzeigen müssen.
Gravik zu unterstellen, konspiratives Handeln, das muss ich hier ganz entschieden zurückweisen. Die Bundesregierung, die Mitglieder der Bundesregierung unterliegen in ihren privaten Geschäfts- und Vermögensverhalten den Regeln, die der Gesetzgeber dafür gesetzt hat. Sie werden auch dahingehend überprüft. Sie können sich sicherstellen, dass Sie sich daran halten.
Herr Warwick, wir haben eine... Wirklich nicht. So, dann hat die letzte Frage Herr Jessen, bitte.
Ja, Herr Cornelius, als Sprecher für auch Kulturstaatsminister Weimar im Kanzleramt, am Wochenende wurde bekannt, dass der BKM sämtliche Jurymitglieder, die im Bereich der Kulturförderung aktiv sind, auf Listen zusammenfassen lässt, auch mit Amtszeiten. Wozu dient eine solche Listenerfassung der gesamten Kulturjury-Förderungsmitglieder?
Die Gründe dazu haben Sie ja bereits in der Berichterstattung entnehmen können. Sie dienen dazu, den Überblick über die zahlreichen jurybasierten Verfahren herzustellen. Das ist der Grund.
Das würde ja bedeuten, dass ein solcher Überblick bisher nicht bestand. Das verwundert. Können Sie ausschließen, dass diese Listen auch dazu dienen, dass in Einzelfällen oder generell Anfragen bei Sicherheitsbehörden über das Vorliegen verfassungsschutzrelevanter Informationen oder Handlungen genutzt werden?
Das sind jetzt hypothetische Fragen oder Ableitungen, die ich nicht pauschal beantworte.
Frau Lasserda hatte zu dem Komplex auch noch eine Frage.
Vielen Dank. Herr Cornelius, das Kulturministerium kommt nicht zur Ruhe. Seit dem letzten Montag, wo ich auch hier danach gefragt habe, gab es die Leipziger Buchmesse. Es gab sehr viel Protest vor dem Eröffnungstag, vor dem Gebäude, im Saal drinne. Die Verunsicherung der Kultur- und Kunstszene ist immens, hat zugenommen. Warum spricht der Kanzler nicht ein Machtwort, um diese Entwicklung und diese permanente Zuspitzung im Kulturressort zu stoppen oder das zu moderieren? Warum ist die Lage denn so zugespitzt?
Ich kann Ihre lange Vorrede wirklich nicht in allen Punkten unterstreichen, möchte ich auch noch nicht darauf eingehen. Sie können sicher sein, dass die Bundesregierung sich um die Kulturszene sehr bemüht und dass der Bundeskanzler dieses Anliegen auch sehr stark sich.
Aber die Proteste haben Sie doch wahrgenommen, oder? Die Proteste in der Leipziger Moschee. Ja.
Dann, Herr Fechner, was noch mal dazu? Oder? Aus aktuellem Anlass, bitte.
Wenn ich darf, hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, dass es in den letzten 2 Tagen Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein Ende des Krieges gab? Das hatte der US-Präsident gerade eben auf Truth Social geschrieben.
Wir verfolgen auch Truth Social und seine Äußerungen und insofern haben wir jetzt über Truth Social Kenntnis darüber.
Gut. Dann danke ich Ihnen allen und wünsche eine schöne Woche.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.